So, dann kommen wir zum heutigen Abend. Ich begrüße Sie nun zum Beginn dieser Veranstaltung alle sehr herzlich. Wir freuen uns sehr über Ihr großes Interesse. Mein Name ist Christine Heiden. Ich bin in meinem Brotberuf Redakteurin einer Frauenzeitschrift, der Welt der Frau. Ein paar Exemplare habe ich da, denn wir haben uns interessanterweise im Jänner mit Forscherinnen beschäftigt, wenn Sie das interessiert. Ich bin heute Ihre Gastgeberin und darf Sie und den Referenten des heutigen Abends begleiten. Wir haben ein tolles Thema. Wir sind Sternenstaub. Zu Staub haben ja gerade Frauen eine ganz spezielle Assoziation. Das ist jene Materie, der man als Frau sozusagen nie Herr wird. Es gibt zu diesem Thema noch eine besondere Assoziation. Sie sehen hier diesen alten Boden. Heute ist schon die Frage gestellt worden, wie alt ist der Boden? Hat er irgendetwas mit Kepler zu tun? Der Boden ist jedenfalls mindestens 400 Jahre alt und man kann vielleicht annehmen, dass Kepler über diese Holzdielen geschritten ist. Kepler war Astronom und wir haben einen Astronomen heute zu Gast. Kepler hat, glaube ich, noch nichts vom Sternenstaub gewusst, soweit ich das weiß. Gott sei Dank sind wir da heute ein bisschen weiter und ich darf Ihnen sehr herzlich vorstellen und ihn begrüßen, Dr. Thomas Posch. Er ist Mitarbeiter der Universitätssternwarte in Wien. Herzlich willkommen. Also Dr. Thomas Posch kennt sich aus mit den Galaxien, mit dem Kosmos, mit den zirkumstellaren und interstellaren Sternenstäuben und was es da alles so gibt. Sie werden uns davon erzählen.
Wir gehen auf die Reise, ja.
Wir gehen auf die Reise. Dr. Thomas Posch hat Astronomie, Physik und Philosophie studiert, hat in Philosophie und Astronomie promoviert. Sie arbeiten wissenschaftlich, Sie sind der Koordinator des Internationalen Jahres der Astronomie, das ausgerechnet heuer stattfindet, sind auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und was ich besonders bemerkenswert finde, Sie sind auch literarisch tätig. Sie haben mir zuerst gesagt, Sie haben gerade vor kurzem ein Dramulett über Kepler und Galileo verfasst und auch aufgeführt. Und
aber heute spielen wir nicht.
Heute spielen wir nicht. Aber Sie haben gesagt, Sie sind als Kepler aufgetreten und hatten einen Keplerbart. Wie muss man sich das vorstellen, den Keplerbart? Wie schaut der aus?
Naja, der ist halt kein ganz Vollbart, sondern die Backen bleiben frei. Und wenn Sie jetzt den Galilei spielen sollten, dann müssen Sie einen Vollbart haben. Wäre Nikolaus. Das wäre schwierig.
Also ich weiß nicht, ob ich heute schon meine Exkommunikation anstreben soll, ob ich mir das nicht für andere Themen aufhebe, aber das ist auch eine gute Assoziation zum Thema Sternenstaub, denn als ich das Thema gehört habe, ist mir eingefallen eigentlich, im christlichen Ritus des Aschermittwochs heißt es, gedenk, o Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub werden wirst. Hat das schon etwas mit unserem Thema zu tun?
Ja, mitten in unserem Thema.
Klar. Bitte.
Die erste Folie. Können Sie mich hören soweit? Ja. Dann möchte ich Sie auch bitten, die Projektionsflächen zu betrachten, soweit das möglich ist. Also diejenigen, die direkt drunter sitzen, mögen das jetzt vielleicht als Zynismus empfinden, aber es ist ernst und nett gemeint, weil in der Astronomie spielen Bilder immer eine besondere Rolle. Bevor ich jetzt mit den Bildern aber beginne, möchte ich auch sagen, dass es mich besonders freut, hier in der Keplerstadt Linz zu sein, zugleich in der europäischen Kulturhauptstadt, weil das alles einfach sehr gut zusammenpasst, auch zum Astronomiejahr 2009. Jetzt zu meinen Ausführungen. Wer hilft mir bitte, meine erste Folie in Gang zu setzen? Sonst wird da nämlich nichts. Wo ist die Technik? Also die erste Folie oder die ersten paar Folien werden Sie darauf hinführen, wie das vorhin schon sehr nett gesagt wurde, dass ja Staub im Alltag etwas ist, was uns eher unangenehm ist. Also Staub ist ein Wort, das wir ausgesprochen negativ, mit etwas Negativem verbinden. Und doch ist er in der Astronomie sozusagen der Keim allen Lebens, aber auch von Planeten, von allen festen Körpern. Und Staub steht in der Astronomie in dem Spannungsfeld einerseits etwas ganz F5, machen wir jetzt bitte, ja? So. Steht in der Astronomie in dem Spannungsfeld einerseits etwas ganz Seltenes zu sein, etwas wirklich extrem Seltenes, also massemäßig unter 1%, andererseits bestimmte Entwicklungen auszulösen, die nur durch den Staub sozusagen getriggert werden können. Und das sozusagen spannt den Bogen meines Vortrags. Ich beginne aber mit einem literarischen Zitat, das Sie hier auch sehen, in Rot. Das ist von Ernesto Cardenal, der übrigens auch ein Buch geschrieben hat, ein Buch, einen Gedichtband, glaube ich, mit dem Titel Wir sind Sternenstaub. Da stehen unter anderem die Sätze, wir sind samt und sonders Kinder der Sonne, wir sind aus dem Staub von Sternen gemacht, die starben, ihn wie Pollen in den Weltraum streuten und ihn so auf die Erde brachten. Das kommt alles noch. Wir haben da auch so einige Utensilien, wie zum Beispiel einer Meteoriten, beziehungsweise auch einen Dünnschliff von einer Meteoriten, wo diese Pollen oder dieser kleine Sternenstaub, der zur Erde kommt, tatsächlich auch drinnen ist. Aber noch besser als in diesem kleinen Ding, werden Sie das anhand der Bilder sehen können. Ich komme aber noch einmal zurück zu dem Punkt, wie wir den Staub eigentlich alle kennen. Wir kennen ihn als etwas Lästiges. Er schaut ungefähr so aus oder auch so im schlimmsten Falle. Auch das ist Staub. Und wenn man jetzt, so wie ich, ein Staubforscher ist, dann ist man natürlich gleich einmal mit dem Vorurteil konfrontiert, na, pfui, so was Ekelhaftes, warum interessiert dich das? Naja, warum interessiert mich das? Einerseits kann man natürlich sagen, Staub unter dem Mikroskop betrachtet ist in der Regel was Wunderschönes. Da muss man dann natürlich die Mikrometerskala, ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, im Auge haben, so wie hier. Sie sehen da rechts unten einen Mikrometerbalken, also die Länge des Balkens rechts unten sind 20 Mikrometer, 20 Tausendstel Millimeter. Und wenn man sich Staub unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man alle möglichen Formen. Die schauen in dem Fall aus, so wie Amöben oder Einzeller. Aber wenn man sich Sternenstaub unter dem Mikroskop anschaut, dann schaut das noch viel spannender aus. Ich komme darauf dann gleich zurück. Aber ich will nur sagen, Staub begegnet uns natürlich auch noch in anderen Formen, zum Beispiel als Sand. Sand ist eigentlich schon die nächstgrößere Stufe. Sandkörnchen sind ja nicht unbedingt im Tausendstel Millimeter Bereich, die sind durchaus schon im Millimeterbereich und können ganze Städte überrollen, wie diese Sandwalze hier über der Sahara, die man dann auch vom Weltall aus sehen kann, sowohl also Staub in der Erdatmosphäre als auch Staub in anderen Planetenatmosphären. Zum Beispiel, was meinen Sie, was das hier sein könnte? Hat auch mit Staub zu tun. Mars, genau. Woran kann man das erkennen? Die komische Färbung, richtig, von der Oberfläche, die ist so rot-orange, also ein bisschen wie auf einer irdischen Wüste, aber doch noch mehr rötlich. Und dann auch die Sonne. Gut, natürlich die absolute Größe kann man da schwer abschätzen, aber es kommt einem irgendwie so verdächtig klein vor, die Sonne, nicht, die hier untergeht. Und tatsächlich, der Mars ist ja viel weiter von der Sonne weg als die Erde, drum erscheint die Sonne vom Mars aus kleiner. Und deswegen ist es auch nicht nur eine Folge hier der Weitwinkeloptik, dass die Sonne da so klein auf dem Bild ist, sondern auch ist es wirklich so, dass die Sonne vom Mars aus kleiner erscheint. Und wo sehen wir jetzt eigentlich den Staub? Genau, über der Sonne eigentlich. So wie ein Heiligenschein, ein riesengroßer, in der oberen Bildhälfte. Das ist alles Staub, und zwar ein Staub, der das Licht so streut, dass es eigentlich weißlich bis hin sogar zu bläulich erscheint. Das ist eben immer eine Frage, wie groß die Teilchen sind. Sind sie relativ klein, streuen sie bevorzugt bläuliches Licht. Das tut auch die Luft, deswegen ist der Himmel blau. Sind die Teilchen aber größer, dann streuen sie alle Lichtfarben gleichmäßig und es wird dann weißlich. Da das hier überwiegend weißlich ist, würde ich sagen, kann man daraus schließen, dass die Staubteilchen hier in der Marsatmosphäre nicht besonders klein sind. Das ist eben wie der Sand in dem vorherigen Bild, nicht? Das entspricht dem hier. Und jetzt komme ich aber wirklich zum Sternenstaub, der mich interessiert. Ich beschäftige mich nämlich als Forscher nicht so sehr mit dem Sahara-Staub, nicht so sehr mit dem Mars-Staub, auch nicht mit dem Staub unterm Bett, höchstens in der Früh, bevor ich ins Büro gehe, oder am Abend, wenn ich wieder zurückkomme, oder noch mehr, wenn ich von einer zweiwöchigen Reise zurückkehre. Aber was mich als Forscher interessiert, ist der Staub als astronomisches Objekt. Und da ist es so, dass der nicht nur in den Tiefen des Weltalls irgendwo herumkreist, sondern auch uns besucht. Nämlich, wenn einmal so ein Meteorit, ich lasse ihn nicht fallen, obwohl das eben der normale Vorgang jetzt wäre, dass der da runterfällt, auf die Erde kommt. Da gibt es einige solche Meteorite, kann man übrigens auch kaufen, sind gar nicht einmal so teuer. Einige, die wirklich original Sternenstaubmaterie enthalten. Jetzt muss ich mal sagen, was heißt das? Sternenstaub heißt für uns Staub oder Ruß, so kleine Partikel, die von anderen Sternen erzeugt worden sind, noch bevor unsere Sonne überhaupt entstanden ist. Also als Ausgangsmaterial praktisch für die Entstehung auch der Planeten um unsere Sonne. Wie unsere Sonne sich gebildet hat, da konnte sie ja selber noch gar keinen Staub bereitstellen. Sie konnte gar keine Keime für die Planetenentstehung bereitstellen. Das wird sie erst können, wenn sie selber mal ein roter Riese ist. Es mussten vielmehr vorher schon Sterne existiert haben, die selber kleine Staubteilchen, Rußteilchen in ihren ausgedehnten Atmosphärenschichten gebildet haben. Wie das geht, das erkläre ich dann noch. Der Punkt ist jetzt nur, Meteorite sind so freundlich, diese Sternenstaubpartikel in ihrer Matrix, die Matrix ist jetzt das Schwarze auf dem Bild und das Graue, zu konservieren. Und das Weiße wäre sozusagen so ein Sternenstaubpartikel, ein ganz altes Teilchen, 4,5 Milliarden Jahre oder 4.567 Milliarden Jahre alt, älteste Materie unseres Sonnensystems. Es ist bemerkenswert, dass man das auf 4.567,2 plus minus 0,6 Millionen Jahre datieren kann. So genau kann man das bei einigen von den Sternenstaubpartikeln in den Meteoriten datieren. Und damit nicht genug, es gibt Teilchen, die sind noch älter, die sind wirklich so in den Meteoriten gespeichert, wie sie die Sterne ausgebrütet haben. Zum Beispiel dieses wunderschöne tetraedrische Gebilde hier. Sie sehen ja auch hier wieder den obligaten Mikrometerbalken rechts unten. Mikrometer, zur Erinnerung, 1000stel Millimeter. Kein Lichtmikroskop ist stark genug, um dieses Ding hier zu zeigen. Das ist also eine elektronenmikroskopische Aufnahme. Und zwar von einem Partikel aus Siliziumkarbid. Siliziumkarbid ist Ihnen vielleicht bekannt auch als Schleifmittel, wird auch bekannt bezeichnet als Carborund, weil es sehr hart ist, härter als Korund eigentlich, fast so hart wie Diamant. Und dieses Siliziumkarbid, das man auf der Erde auch synthetisch herstellen kann, ist sehr häufig in den Meteoriten drinnen. Und einige von den meteoritischen Siliziumkarbid-Partikeln sind älter als unser Sonnensystem, sind also tatsächlich in dem Sinn Sternenstaub, dass sie noch vor unserer Sonne von anderen Sternen produziert wurden. Oder noch ein Beispiel.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Wir haben hier im Kepler-Salon, das habe ich vergessen zu sagen, das Prinzip, dass man immer fragen kann und dass es keine dummen Fragen gibt. Ich beginne gleich mit der ersten dummen Frage. Warum sind Sie sich so sicher, dass das 4, irgendwas Milliarden Jahre alt ist? Woher wissen Sie das?
Naja, rein die chemischen Elemente als solche, die helfen da nicht, um das zu erschließen. Aber wenn man ein bisschen genauer schaut, jedes chemische Element, egal ob das jetzt Sauerstoff, Kohlenstoff, Silizium oder dergleichen ist, hat nicht nur eine bestimmte Art, zum Beispiel bei Sauerstoff O16, sondern es gibt verschiedene Massenzahlen, O16, O17, O18, also verschiedene Abarten, ja. Und das Verhältnis dieser Abarten zueinander ist im Sonnensystem in einer gewissen Schwankungsbreite charakteristisch und konstant, ja. Wenn man jetzt ein Material findet, wo das Verhältnis dieser verschiedenen Massenzahlen innerhalb einer solchen Atomart, wie zum Beispiel Sauerstoff, ganz anders ist, dann kann man daraus schließen, dass es älter sein muss als unser Sonnensystem. Weil in unserem Sonnensystem, da ist alles sozusagen beim ursprünglichen Aufschmelzungsprozess einmal homogenisiert worden. Damit hat sich ein bestimmtes typisches Verhältnis dieser Massenzahlen herausgebildet. Und was eben andere abweichende Verhältnisse aufweist, ist älter als unser Sonnensystem. Wie man das dann genau auf plus, minus so und so viele Millionen Jahre datieren kann, ist jetzt noch komplizierter, als diese Erklärung eh schon war. Aber der langen Rede kurzer Sinn, es gibt bestimmte Massenzahlen bei den Elementen und die sind charakteristisch. Und je nachdem, wie diese Massenzahlen sind, können wir das Alter dann eingrenzen, sagen wir so. Was mich aber so fasziniert an diesen Dingen hier, natürlich, Sie können jederzeit zwischenfragen, das möchte ich Sie auch herzlich dazu einladen. Aber um das jetzt fertig zu sagen, was mich an diesen Bildern so fasziniert, ist auch diese unglaubliche Schönheit der Strukturen von den Sternenstaubteilchen. Wenn Sie schauen, zum Beispiel dieses tetraedrische Gebilde, trotz seiner 5 Milliarden Jahre alt, oder trotz seines Alters von 5 Milliarden Jahren, hat sich das doch wunderbar in seiner Form erhalten. Also ich wäre stolz, wenn ich nach 5 Milliarden Jahren noch annähernd so in Form wäre, wie dieses Teilchen. Oder das hier zum Beispiel, auch hier, das ist zwar kein Tetraeder, das ist mehr in sphärischer Gestalt gewachsen, also so, dass man sich vorstellen muss, das ist der Querschnitt durch ein etwa kugelförmiges Teilchen, aber da hat man in der Mitte also den Kondensationskeim noch drinnen, der ist aus Titankarbid und rundherum Graphit. Nicht? Und dann noch Feinstrukturen in dem Graphit. Wenn Sie einen Bleistift verwenden, ist nicht auszuschließen, dass das, womit Sie da schreiben, zum Teil Sternenstaub ist. Natürlich sind wir alle Sternenstaub, jetzt komme ich zu dem Vortragstitel und werde noch mehrmals darauf zurückkommen. Sternenstaub sind wir einfach deswegen, weil das Material grundsätzlich insgesamt, die ganzen Planeten, unsere ganzen Knochen, alles Feste, woraus wir bestehen, von den Sternen vorher gemacht werden musste, weil die Sonne und der Gasnebel hatte das ja nicht. Auch im Urknall, da wurde nichts Festes produziert, da waren nur Wasserstoff und Helium. Deswegen sind wir alle Sternenstaub, weil jegliche feste Materie, und die ist für uns ganz wichtig, weil wir ständig auf fester Materie herumlaufen und auch selbst ein Gerüst aus fester Materie haben, das wurde nur von Sternen erbrütet. Aber trotzdem muss man unterscheiden jetzt zwischen dem, was Sternenstaub sozusagen ganz original ist, sozusagen frisch als solcher erhalten, und dem, was nur bereitgestellt wurde vom Sternenstaub und später wieder aufgeschmolzen worden ist. Und wenn man sich so einen Meteoriten anschaut, ist das ein wunderbares Beispiel. Das ist so wie ein Planet im Kleinen. Das Ganze ist Sternenstaub. Aber der Originalsternenstaub ist meistens nur ein paar Körnchen in dem ganzen großen Ding. Der unveränderte Sternenstaub. Ja? Gut. Jetzt habe ich ein paar Bilder. Bitte.
Warum oder wie können Sie behaupten oder feststellen, dass dieses Calcium oder dieses Aluminium eben diese 4,7 Milliarden oder 6 Milliarden Jahre alt ist?
Ja, wiederum über die Massenzahlen, über das Verhältnis der Massenzahlen. Natürlich, es gibt Calcium irdisches, es gibt Aluminium und so weiter, aber es gibt immer, der technische Ausdruck dafür sind Isotope, die kommen auch für verschiedenen medizinischen und was auch immer Altersuntersuchungen vor. Sie kennen zum Beispiel die C14-Methode. Das ist auch so eine Datierungsmethode, die auf einem bestimmten Isotop des Kohlenstoffs beruht. Und so macht man es hier auch. Man nimmt ein bestimmtes Isotop her und es ist eben nicht einfach das Calcium-Aluminium, wie Sie richtig sagen. Das ist ja auch in unseren Knochen drinnen. Ich kann nicht sagen, aha, Calcium, aha, Aluminium, also 4.567 Millionen Jahre. Das geht nicht, weil das einfach viel zu allgemein verbreitet ist, zum Glück, eben das Calcium und Aluminium, das gibt es häufig. Aber die Art und Weise, wie es dort vorkommt, ja, die erlaubt uns, auf das Alter dann zu schließen. Okay. Übrigens, auch die weiße Farbe hat mit dem Calcium und Aluminium zu tun. Also die Matrix von dem Ganzen, das ist im Prinzip so Magnesium und Eisenoxide. Und das Weiße, das sind so Calcium und Aluminium Oxide, die auch, wenn man sie so als synthetisch hergestellte Pulver kauft, so diese weißliche Färbung haben. Ich habe in meiner Einleitung anklingen lassen, dass Staub im Kosmos als Ganzem etwas sehr Seltenes ist. Und das sollen die nächsten paar Bilder veranschaulichen. Wenn wir nämlich uns jetzt vorstellen, wir stehen da, so geöffnet zum Universum hin, zur oberen Hälfte unserer Umwelt, und es wäre jetzt dunkel genug, alle Lichter aus, die Lichter der Stadt Linz aus, und wir würden so ein Bild sehen wie dieses hier, ja. Dann hätten wir, also hier sieht man natürlich den Mond und dann noch den Abendstern, der auch jetzt sehr schön zu sehen ist. Und wenn unser Blick jetzt auf Irdisches trifft oder auf den Mond meinetwegen noch, dann sind es einige wenige Beispiele dafür, dass wir feste Materie im Universum haben. Wenn wir aber wirklich hinaufschauen in die Tiefen des Kosmos, zur Milchstraße, zu den Sternen, dann sehen wir praktisch nichts, buchstäblich so gut wie nichts, was aus fester Materie besteht. Beim Staub aber, so kleiner ist, ist gerade das Charakteristische, dass er aus fester Materie besteht. Staub ist, das ist sozusagen der Merksatz für den heutigen Abend, Staub ist der Keim des Festen überhaupt. Ja? Und der Stern, wenn er noch so groß ist, ob er jetzt so wie die Sonne 100-mal so groß ist wie die Erde, ob er wie manche Sterne noch einmal 100-mal so groß ist wie die Sonne, ist nicht fest. Und damit, weil er nicht aus fester Materie besteht, kann er in Bezug auf die Bedeutung für uns mit dem Staub sozusagen nicht konkurrieren. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Wenn wir hinaufschauen ins Weltall, sehen wir fast nur gasförmige Materie. Zu 99% und mehr gasförmige Materie. Egal, was wir jetzt hernehmen. Und ich weiß, es sind hier auch Amateurastronomen unter Ihnen und Leute, die sich sehr tiefgehend mit der Astronomie beschäftigen, die können Ihnen jetzt da sagen, das ist der Gasnebel M8 und das ist der Sternhaufen so und so. Natürlich, das sind viele Objekte, die sehr interessant sind, aber kaum eins davon ist aus fester Materie. Mit Ausnahme eben des Staubes. Das ist natürlich die Frage, wo ist da Staub? Ja? Versteckt habe ich ihn natürlich schon auf diesen Bildern. Aber so richtig sehen, tut man da noch nirgends. Oder hier auch die Sternwolken der Milchstraße mit einigen so dunklen Gegenden. Oder auch hier. Da sieht man im Vordergrund übrigens das Very Large Telescope der ESO, der Europäischen Südsternwarte, mit einem Laserstrahl, der da Richtung galaktisches Zentrum orientiert ist. Wo ist da feste Materie? Abgesehen von der Erde, wo wir sie so bitter nötig haben. Kann mir jemand die Frage beantworten? Bitte? Genau. Warum das Dunkle? Weil es nicht leuchtet, ja genau, Staub leuchtet nämlich nicht, auch unterm Bett leuchtet er nicht, sonst können wir ihn leichter finden. Stimmt nicht ganz, im Infraroten leuchtet das Zeug nämlich. Ja? Das ist nämlich eine Aufnahme jetzt des Andromeda-Nebels, wo einige Regionen, die staubreich sind, besonders hell leuchten, so in den rötlichen Farben. Das ist im infraroten Licht. Das heißt, dasselbe, was für unsere Augen so dunkel leuchtet, diese dunklen Wolken da vor dem Hintergrund der hellen Milchstraße, leuchtet im Infraroten hell. Aber im optischen, in dem für uns sichtbaren Bereich, ist es finster, dunkel. Weil Staub eine weitere astronomisch sehr einmalige Eigenschaft hat, er tut Licht ganz effizient verschlucken. Und zwar bis zu 1000 oder 10.000 Mal stärker verschlucken als Gas. Ja? Wenn ich eine gegebene Materiemenge habe und ich habe die Wahl, will ich das jetzt als Gas da verdampfen sozusagen oder will ich es kondensieren lassen, dann ist im zweiten Fall, wenn es als Staub kondensiert, ist es 10.000 Mal dunkler. Verschluckt 10.000 Mal mehr Licht. Das hat mit der inneren Struktur zu tun, weil nämlich der Staub eben ein Festkörper ist, das heißt, er hat eine Gitterstruktur und damit kann er ganz anders das Licht verschlucken, das heißt, Lichtschwingungen in innere Schwingungen übersetzen. Naja, Infrarotstrahlung heißt zwar Wärmestrahlung, aber dieser Name ist ein bisschen irreführend. Wenn man heute das betrachtet, was wir heute unter Infrarot verstehen, da gehört ja nämlich auch das ferne Infrarot dazu, dann müsste man fast den Namen Wärmestrahlung erweitern zu Wärme- und Kältestrahlung. Weil in Wirklichkeit das, was wir heute unter Infrarot verstehen, ist nicht ganz dasselbe, was Sie jetzt vielleicht denken bei Infrarotkameras, die zum Beispiel 300 Kelvin, also Bluttemperatur, warme Objekte detektieren, sondern das sind, also Ferninfrarotkameras sehen wirklich kalte Materie. Ja? 10 Kelvin oder 5 Kelvin. Ja? Also Infrarotstrahlung, Sie haben zwar recht, ist zwar Wärmestrahlung, sagt man so, aber es ist zugleich auch Kältestrahlung. Jedenfalls ist es Strahlung von Objekten, die nicht heiß sind. Das ist einmal ganz klar. Die Sterne sind heiß, darum leuchten sie im sichtbaren Bereich. Und je kühler etwas wird, desto länger ist dann die Wellenlänge, wo es strahlt, entweder Nahinfrarot oder eben dann schon ins ferne Infrarote hineingehend. Gut, das sind jetzt Details, die müssen uns auch nicht weiter aufhalten. Der Punkt ist einfach nur Staub. Im Optischen fällt er uns eigentlich nur auf als Lichtverschlucker. Und wie gesagt, es ist wichtig, im Kosmos ist er ein Außenseiter, Materie- oder mengenmäßig. 1%. Aber warum kann er trotzdem diese große Wirkung haben? Na gut, wenn es 1% ist, also ein Hundertstel von dem Ganzen, aber 10.000 Mal mehr Licht verschluckt, ja, dann ist es halt trotzdem genügend, um das galaktische Zentrum zum Beispiel, wo der Laserstrahl hinzeigt, gänzlich zu verfinstern.
Wenn das nur 1% ist, kann man dann sagen, die Entstehung von Staub ist eigentlich unwahrscheinlich, dass das überhaupt entsteht, wenn 99% Gas ist?
Das ist natürlich, folgt eigentlich fast von selbst, ja klar. Man kann es auch so sagen, es gibt nur ganz kleine Fenster, die aber nicht jetzt durch Fensterrahmen begrenzt sind da draußen im Weltraum, sondern mathematische Fenster sozusagen, das heißt Temperatur- und Druckbereiche, wo der Staub sich bilden kann. Das sind nämlich Fenster so zwischen 500 Grad bis 1500 Grad und damit ein Temperaturbereich, der nicht so häufig ist. Meistens ist es im Kosmos nämlich entweder viel heißer oder viel kälter. Mhm. Und weil der Zwischenbereich so selten ist, drum, wie Sie sagen, ist es relativ unwahrscheinlich oder selten, dass sich Staub bilden kann.
Mhm. Wann kommt man auf die Temperatur jetzt? Wann wird es zwischen 500 und 1000 Grad?
Wenn man zum Beispiel in die Umgebung eines roten Riesensterns geht.
Ah, jetzt sind wir dort.
Ja.
Mein Lieblingswort,
ja.
Roter Riesenstern.
Die kommen nämlich jetzt gleich. Dieses Bild, nur um es kurz noch zu erklären, das ist ein Galaxienhaufen, das habe ich auch noch zur Vollständigkeit halber hier eingefügt, um zu sagen, wenn man einen typischen Universumsausschnitt sozusagen hernimmt, dann sieht man auch wieder kaum Staub. Alles, was man sieht, ob es jetzt die Galaxien sind, die Gasnebel, die Sterne, aus denen ja die Galaxien bestehen, ist fast alles gasförmig oder plasmaförmig.
Ja, dort ist eine Frage, bitte.
99%
Gas. Ja.
Meistens ist es so, dass man...
Vielleicht, dass wir es kurz wiederholen, ja. Ich glaube, Sie haben es ja verstanden. Gell? Die Frage ist, wird Gas sofort fest oder gibt es die Zwischenstufe flüssig, also Gas flüssig fest?
Ja, also die Zwischenstufe flüssig ist eigentlich noch exotischer. Die gibt es noch seltener als Festkörper. Das heißt eben mit anderen Worten, meistens geht es vom Gas direkt zum Festkörper. Oder die flüssige Phase ist nur ganz verschwindend kurz.
Wobei das kurz ja in diesen Dimensionen, von denen wir reden, ja gleich mal irgendwelche Millionen Jahre sein kann, oder?
Ja, kann astronomisch manchmal sehr lang sein. Aber in dem Fall nicht, weil die Staubbildung ist interessanterweise was nicht so ein extrem langwieriger Prozess sein muss, sagen wir mal so.
Okay.
Also bei den roten Riesen ist das manchmal etwas, was relativ schnell geht.
Darf ich unterbrechen?
Mhm.
Danke. Weil wir jetzt den Staub so in der Tiefe diskutieren. Wenn jetzt Staub dieses Licht so frisst, sage ich mal, ist dann Staub Vorläufer des Schwarzen Loches?
Nein, eigentlich nicht. Kann man nicht so sagen. Ich meine, schwarze Löcher und dunkle Materie und Staub haben zwar eines gemeinsam, nämlich sie leuchten nicht. Und sie verschlucken Licht, aber auf ziemlich unterschiedliche Weise, muss man sagen. Die schwarzen Löcher sind ja immer nur sehr kleine Raumgebiete, selbst wenn sie Millionen von Sonnenmassen haben, wie das schwarze Loch im galaktischen Zentrum, dann sind sie in der Regel trotzdem auf ganz kleine Raumgebiete eingeschränkt. Ja? Das heißt, dieses flächendeckende Verschlucken von Licht, das schaffen schwarze Löcher einfach nicht. Tut mir leid für die schwarzen Löcher.
Aber jetzt zu den roten Riesen.
Ich muss ja wirklich sagen, weil sonst stellen einem immer diese schwarzen Löcherforscher die Show. Ne?
Ja, das dabei finde ich roten. Roter Riesenstern ist viel schöner, finde ich. Also, wie ist das jetzt?
Ja. Das Wort dunkle Materie ist gefallen, hat auch mit dem Staub einmal nichts zu tun.
Nicht unbedingt oder eher nicht, würde ich sagen. Also dunkle Materie kann alles sein. Das können auch Hundeleichen oder Kadaver sein. um die Milchstraße, nein, Entschuldigung, das war jetzt makaber. Ich bin an sich ein Tierfreund, aber...
Also den Beweis müssen Sie erst erbringen, dass da in der Milchstraße ein toter Hund unterwegs
ja.
ist.
Nein, also dunkle Materie ist sozusagen ein Wortbehälter, wo alles reingeschmissen wird, wo die Astronomen einfach nicht weiter wissen, was da eigentlich dahinter ist. Nein, im Ernst, es ist Materie, die man nicht sieht, wo man nur merkt, da ist eine Gravitationswirkung.
Mhm. Ja? Nicht einmal der Staub ist, zählt da dazu.
Doch, er kann ein Teil davon sein, er ist auch wahrscheinlich ein Teil davon. Ja? Aber es muss mehr sein als bloß der Staub.
Also ich wäre sehr für einen roten Riesenstern, damit wir endlich wissen, wie dieser Staub überhaupt entsteht.
Genau, damit sich der Kreis schließt.
Ja, genau.
Auch zu uns Menschen nämlich. Hier haben wir zum Beispiel, wie viel sind es? 10 Bilder von sogenannten planetarischen Nebeln. Der Name ist eigentlich sehr dumm gewählt, weil das hat nichts mit Planeten zu tun. Das sind, sagen wir jetzt einmal, Leichen von roten Riesensternen oder das nächste Stadium nach dem roten Riesen oder nach, noch anders gesprochen, das sind alles ehemalige rote Riesensterne. Auch unsere Sonne wird einmal so ausschauen. Nur solange der rote Riese noch roter Riese ist, das heißt so richtig strahlt, ja, als rote Gaskugel, sehe ich diese wunderbaren Strukturen noch nicht, die man hier sieht. Aber sie sind schon latent vorhanden im roten Riesen auch. Ich habe also diese Bilder jetzt gewählt, weil es von roten Riesen so tolle Bilder wie diese nicht gibt, aber doch sind rote Riesen etwas sehr Ähnliches wie diese Dinger hier.
Das sind Falschfarben.
Nein, das sind echte Farben, das ist das Tolle. Das sind echte Farben und es sitzen hier, wie gesagt, einige Leute, zum Beispiel der Dietmar Hager, ein Star-Astrofotograf, kann man wirklich sagen, die können solche Fotos machen, besser als ich, was keine Kunst ist, weil ich bin nicht darauf so spezialisiert und das verlangt aber wirklich also höchste Präzision. Und solche Aufnahmen kann man machen von Sternen, die mal rote Riesen waren, die sich dann noch weiter ausgedehnt haben und die sehr viel Staub auch produziert haben. Deswegen habe ich das hier eingebaut.
Können wir vielleicht damit, ich bin keine Expertin, das hat man schon gemerkt, das ist sozusagen eine Art Generationenfolge. Der Stern beginnt, wenn er sozusagen ein Baby ist, als Stern schon.
Ja.
Und wird dann irgendwann einmal ein Riesenstern, dann ein roter Riesenstern. Wie geht das? So kurz, damit ich da ein bisschen eine Vorstellung habe. Wie entwickelt sich so ein Ding, bis sozusagen weg ist?
Wie unsere Sonne zum Beispiel. Ne?
Aber der rote Riesenstern, nein, ich versuche sozusagen, wenn ich mir jetzt eine Generation vorstelle, in welchem Alter, sagen wir mit menschlichen Kategorien gesprochen, bin ich ein roter Riesenstern? Mit 60, mit 70, mit 80?
Ja.
Wann tritt das auf, dieses Phänomen?
Na, sozusagen am Totenbett. Das Stadium des roten Riesen, das dauert wirklich nur ganz kurz. Ne? Das ist das letzte Aufblähen. Aber in diesem letzten Aufblähen, das für menschliche Zeiträume doch lang dauert, also hunderttausende Jahre, aber für einen Stern ist es wirklich nur ein Augenblick, das ist die Todesstunde sozusagen, da wird sehr viel Sternstaub produziert. Und zwar bis zu eine Erdmasse pro Jahr, das muss man sich einmal vorstellen. Ja?
Pro normalem Jahr, von dem
pro terrestrischem, irdischem Jahr. Und der Kreislauf, das ist eigentlich eh schon das, was ich an den Schluss meiner Ausführungen stellen wollte. Der Kreislauf des Sternenlebens schaut so aus, dass hier in diesem Bild der Stern sein Leben beginnt. Da ist er meistens nicht rot, sondern eher bläulich oder weißlich. Da hat er eine Gas- und Staubwolke um sich, aber wo hat er die her? Wie gesagt, von früheren Sterngenerationen, von früheren roten Riesen. Aber lassen wir es einmal hier anfangen. Er hat als entstehender Stern, als entstehende Sonne eine solche Gas- und Staubscheibe um sich, Scheibe durch die Rotation entsteht eine Scheibe. Und wenn er jetzt einmal hier sich entwickelt, die Kernfusion zündet und das ganze Material hier zu Massenzentren zusammengeht, zu den Planeten, zu den Kometen, die man hier auch angedeutet sieht, und das Ganze mal ein aufgeräumtes Sonnensystem wird, dann kann das über Jahrmilliarden hinweg stabil sein, so wie es bei unserer Sonne ja der Fall ist. Nur irgendwann einmal geht der Brennstoff im Inneren aus und es bläht sich der Stern zum roten Riesen auf. Er wird dann kühl, die Oberflächentemperatur ist dann ungefähr nur mehr halb so groß wie bei der Sonne. Wie groß ist es bei der Sonne, wer weiß es? Sowas, ja, sehr gut, also etwa 5.000, 6.000 Kelvin. Beim roten Riesen die Hälfte, sprich 3.000 Kelvin. Und jetzt kommt's, wenn ich also beim roten Riesen angelangt bin, dann habe ich in der unmittelbaren Umgebung, sprich bei der zweifachen, dreifachen Entfernung, beim zwei- oder dreifachen Radius des Sterns, habe ich die Temperatur, von der ich vorhin gesprochen habe. 1500 bis hinunter zu 500 Kelvin. Das ist das Staubbildungsfenster. Und in dem passiert die Entstehung von dem, was man letzten Endes von der anderen Seite her in dem Bild hier sieht, nämlich Staubbildung. Und der Staub, den die roten Riesen bilden, geht dann in die nächsten Stern- und Planetensystemgenerationen ein. Hier haben wir sozusagen einen jungen Stern mit einem jungen Planetensystem, aber woher hat er sein ganzes Material vom früheren Stern auf seinem Totenbett, der auf seinem Totenbett bis zu eine Erdmasse an Staub pro Jahr gebildet hat. Und jetzt eines noch, also vor wenigen Jahren ist das hier als natürlich künstlerische Darstellung, nicht als Bild entstanden, indem man sich vorgestellt hat, dass ein bestimmter Stern mit dem komischen arabischen Namen Fomal Haut oder Alpha im südlichen Fisch, ein ganz kleiner Stern eigentlich, dass der eine solche Staubscheibe mit Planeten haben könnte. Voriges Jahr hat man dieses Bild aufgenommen, das erste Bild eines Sterns mit Staubscheibe und mit Planet. Da sehen Sie rechts unten, da steht Fomal Haut B Planet, sogar mit zwei Punkten für die Jahre 2004, 2006. Aber so richtig klar geworden ist man sich über das erst voriges Jahr, dass da also ein Stern einen Planeten um sich hat in einer Staubscheibe und dass da genau das passiert, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe, dass nämlich Staubsaatkörner, die von früheren Sterngenerationen hergekommen sind, bei diesem entstehenden Stern überall verstreut waren in einer Scheibe und dass sich in dieser Scheibe jetzt ein Planet bildet. Der Stern selbst ist jetzt eigentlich abgedeckt. Da steht nur in der Mitte Location of Fomal Haut. Man muss nämlich, wenn man sowas fotografieren will, das helle Zentrum abdecken, damit es nicht alles andere überstrahlt.
Sammlung von verschiedenen chemischen Elementen oder ist es immer nur ein chemisches Element pro Staubkorn?
Es ist eigentlich immer eine Sammlung im Prinzip mit der Ausnahme vom Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist der einzige Bursche, das einzige chemische Element, das durch Aneinanderlagerung an sich selbst vom Atom bis zum Festkörper weitergehen kann. Alle anderen Atome, die wir kennen, brauchen einen Partner, zum Beispiel Silizium und Sauerstoff. SiO2, der Quarzsand zum Beispiel, das ist SiO2. Und alle anderen Staubsorten eigentlich auch. Einzig der Kohlenstoffstaub, den man auch Ruß nennt, mit dem unsympathischen Wort Ruß bezeichnet, da haben wir wieder die unsympathische Bezeichnung. Aber der ist ein Künstler insofern, als er durch Aneinanderlagerung an sich selbst Staub bilden kann. Wenn man aber jetzt so ein ganzes Planetensystem betrachtet, das sich bildet, oder die Vorstufe dazu, den roten Riesen mit seiner Hülle, ja, also hier, ja, den roten Riesen mit seiner sphärischen Hülle, die jetzt hier so ausschaut wie eine Scheibe, wenn man von oben drauf schaut, dann ist da natürlich ein großer Zoo von Elementen drin. Da ist nicht nur Si und O oder SiO2, da sind Siliziumoxide, Eisenoxide, Silizium, Magnesium, Eisenmischoxide, Silikate und so weiter. Also als ganze Staubscheibe ist die extrem vielfältig in ihrer Zusammensetzung normalerweise. Wie spät haben wir es, wenn ich fragen darf?
Jetzt haben wir 10 nach 8.
Aha, wir wollten nämlich um diese Zeit etwa zur Diskussion übergehen. Ich suche jetzt nur gerade mein Schlussbild. Ja, das ist eigentlich schon. Also als wissenschaftliches Bild wollte ich damit schließen, dass Staub, wie er von diesen roten Riesen vor allem produziert wird, dann ganz wichtig ist als Saatkorn, als Keim für die Planetenbildung. Obwohl er eben massemäßig so einen kleinen Bruchteil nur ausmacht. Ja. Und übers Wissenschaftliche hinaus möchte ich mit diesem Bild jetzt schließen, weil es für mich ein bisschen sinnbildlich steht für die Schönheit der Strukturen, eigentlich aller Strukturen, die wir dem Staub verdanken. Das sind einerseits diese Dunkelwolken vor dem Hintergrund der Milchstraße, die Sie in der oberen Bildhälfte sehen. Das sind aber andererseits auch die Strukturen, die wir hier auf der Erde haben. So bin ich auch zu diesem Thema gekommen, um das jetzt vielleicht abschließend ein bisschen autobiografisch zu sagen. Ich war als Bub einfach ein begeisterter Steinesammler. Und alle Steine, die wir auf Erden haben, alle Mineralien, sind Kinder des Sternenstaubs. Unsere Knochen ebenso. Und der ganze Planet Erde auch. Und deswegen verbindet dieses abschließende Bild für mich diese beiden Dimensionen so sinnbildhaft. Also einerseits Staub im Kosmos, andererseits Staub schon agglomeriert zu etwas Größerem hier auf der Erde. Das wär's, da können wir zur Diskussion übergehen, nicht?
Das klingt alles wahnsinnig flüssig. So, jetzt werden wir mal schauen, ob wir es auch verstanden haben. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen gesehen, zuerst der Josef Schalcher.
Ich würde vielleicht ganz kurz nur bitten...
Ja, wir haben,
nachdem wir das Ganze aufzeichnen und nachher ins Internet stellen wollen, das ist der Sinn des Mikrofons, darum bin ich dann so penetrant und halte das Mikrofon auch unter die Nase, sonst hört man nämlich die Saalfragen nicht und man kann das dann leider nicht aufzeichnen. Wir haben zwei Mikros, also okay. Ich würde einfach das in den Saal hineingeben und würde bitten, dass die Leute wirklich davon Gebrauch machen, damit man dann auch hört.
Geben Sie das bitte. Danke. Ja, also 1, 2, 3, ich sammle da mal 4.
Ich habe die Entstehung vom Staub noch nicht ganz verstanden. Im Endstadium von einem roten Riesenstern haben Sie gesagt, dass sich Staub sozusagen also sammelt. Und Sie haben gesagt, das ist sozusagen Staub von vorhergehenden Sternen. Ich habe so irgendwie, was ich verstanden habe aus der Physik, also man hat zuerst das Helium, Wasserstoff zu Helium, das fusioniert. Und erst später, so in der Sternentstehung, sind andere Zyklen wichtig, wo auch schwere Elemente entstehen. Aber ein roter Riesenstern ist ja dann schon viel kühler. Das heißt, da entstehen ja eigentlich diese Prozesse nicht mehr, soweit ich das verstanden habe. Und wie kann man dann das verstehen, dass sozusagen dann pro Erdjahr sozusagen eine Erdmasse zusätzlich an Staub entsteht, wenn eigentlich dann nicht mehr schwere Elemente gebildet werden in so einem roten Riesenstern?
Das ist in der Tat eine sehr gute und tiefgehende Frage, weil sie nämlich mich jetzt dazu zwingt, auf den Unterschied einzugehen zwischen der Entstehung von neuem Material auf der Kernsynthese-Ebene und auf der normalen Materialebene, die wir sonst so kennen. Wenn ich von Staubbildung gesprochen habe, dann war das eigentlich immer Bildung von kleinen Teilchen aus schon vorhandenen Atomen. Und was Sie jetzt aber meinen, ist die Synthese von Atomen selbst. Das ist das, was in den meisten Astronomievorträgen vorkommt. Auch viele Physiker, Kernphysiker vor allem, sprechen darüber, dass sie nämlich die Frage stellen, ja, woher kommen überhaupt unsere chemischen Elemente? Helium aus dem Wasserstoff, Kohlenstoff aus einem komplizierteren Zyklus, Eisen überhaupt sehr schwierig und jenseits von Eisen noch schwieriger. Wie kann man überhaupt das Entstehen der chemischen Elemente verstehen? Das Entstehen der chemischen Elemente kann man tatsächlich fast nur, also zu 99% eigentlich, im Inneren der Sterne nachverfolgen. Dort passiert es, dass neue chemische Elemente entstehen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite, über die ich heute eigentlich gesprochen habe, ist, wenn man diese Elemente schon einmal hat, wenn also die Nuklearreaktoren, die Sterne sind, in ihrem Inneren so freundlich waren, die ganzen Atome zu synthetisieren, wie kann man aus den Atomen dann kleine, feste Körper machen? Das heißt, da muss ich das alles schon haben. Drum ist es natürlich, wie Sie richtig sagen, ein Rätsel. Was kann denn der rote Riese noch? Dem ist ja schon seine ganze Nuklearfusionsluft ausgegangen. Das ist wie ein toter Kernreaktor, wie eine Bohunice, den man aber nicht mehr einschalten kann. Ja? Zum Glück. Aber so wie Bohunice ja auch noch raucht und stinkt, auch wenn da keine Kernfusion funktioniert oder Kernspaltung in dem Fall, so tut auch der rote Riese rauchen und stinken. Das heißt, er kann auf der sozusagen makrophysikalischen Ebene aus schon vorhandenen Atomen Festkörper bilden. Das heißt, Eisen lagert sich an Eisen, Kohlenstoff an Kohlenstoff. Bei dem geht es sogar besonders gut. Das sind auch meine Kollegen, die das modellieren, die Staubbildung bei Kohlenstoffsternen zum Beispiel, besonders weit fortgeschritten, weil da kann man das wirklich im Detail studieren, wie sich da die Kohlenstoffatome aneinander lagern und wie das vom Atom über ein Cluster zum Festkörper wird und so weiter. Also das muss man eben unterscheiden. Das ist auch in Bezug auf die Frage, wir sind Sternenstaub, eine wichtige Unterscheidung. Wir sind einerseits Sternenstaub, weil unsere Atome, aus denen wir bestehen, auch Wasserstoff und also H2O, wir sind ja 70% oder was auch immer, H2O. Das ist sozusagen Sternenstaub im Sinne von gebrütet im Inneren von Sternen. Aber das war nicht heute. Das Thema heute war feste Materie. Wie entsteht die? Und die entsteht eben nicht im Inneren von Sternen, sondern außen. Relativ weit weg von Sternen.
Darf ich noch eine ergänzende Frage stellen? Wie viel von dem, was Sie uns da erzählen, ist sozusagen wissenschaftlich abgesichert, soweit man das absichern nennen kann, und wie viel ist Hypothese?
Naja, das kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man jetzt von Hypothese spricht. Also wenn man sagt, Hypothese ist das, was meine persönliche oder von meiner Arbeitsgruppe die Arbeitshypothese ist, dann würde ich sagen, ist überhaupt nichts da eingeflossen. Es gab vielleicht ein paar Dinge, die ich sogar übersprungen habe, wie diese Details, nämlich welche Staubsorten da, Moment, wo haben wir es jetzt hier, welche Staubsorten genau, welche Mineralien zuerst kondensieren und welche nachher und bei welcher Temperatur, das wäre Hypothese. Habe ich aber übersprungen, nicht weil es mir unangenehm und peinlich ist und andere das nicht glauben, sondern einfach aus Zeitgründen. Ja? Okay. Aber sonst, das grobe Bild, das ich Ihnen vorgeführt habe, ist allgemein anerkannt. Das heißt aber nicht, dass es richtig sein muss. Es kann sein, dass wir alle in 10 Jahren was anderes glauben oder gezwungen werden zu denken. Mhm. Okay. Aber eben in dem Sinne von allgemein anerkannt war das alles allgemein anerkannt. Ja.
Okay, gut. Dankeschön. Bitte.
Wo hat der erste Stern seinen Staub hergenommen?
Ja. Ist ein guter Punkt, wissen wir eigentlich auch nicht. Das ist ein großes Rätsel in der heutigen Astronomie. Wenn wir noch den Kosmos des Aristoteles hätten, der Aristoteles und die viele alte Griechen haben ja noch gemeint und bis noch vor kurzem eigentlich, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat man ja gedacht, das Weltall war ewig sozusagen, nicht? Das war immer schon, dann hätten wir das Problem nicht, weil dann kann man sagen, ja, jeweils vom vorhergehenden Stern. Aber im Rahmen der Urknalltheorie ist das ja wirklich sehr peinliche Frage, die Sie da stellen, für uns alle, weil man braucht sich nur überlegen, 13,6 Milliarden Jahre, ja, wie viele Sterngenerationen haben da Platz? Eigentlich nur 2,5 oder so, nicht? Weil ein Stern, unsere Sonne, 5 Milliarden Jahre, mal 2 sind 10, mal 3 sind 15, geht es eh schon nicht aus, also 2,5. Also vor unserer Sonne hat es eh nur eine Sterngeneration und eine zerquetschte gegeben und bei der zerquetschten ist das Problem schon. Also die Omas und Opas von unserer Sonne, woher haben die den Staub genommen? Oder Planeten, hat es wahrscheinlich keine gegeben. Also entweder war da überhaupt kein Staub da, ja, dass also die erste Sterngeneration keinen Staub um sich hatte und daher auch keine Planeten. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die erste Generation von Sternen keinen Staub und keine Planeten hatte. Oder man versteht da irgendeinen Mechanismus noch nicht, dass es irgendeinen Weg gibt, den Staub noch anders zu machen als um die roten Riesen. Aber jedenfalls nach dem Bild, das ich heute geschildert habe, gibt es ein echtes Dilemma und die Frage, die Sie stellen, ist sozusagen nicht beantwortbar, weil das gibt es einfach nicht. Staub im frühen Universum ist, würden wir nicht verstehen. Und wenn nächstes Jahr irgendein Infrarotsatellit so weit ins frühe Universum blicken würde, dass er dort Staub detektieren könnte, dann würden wir alle ein großes Problem kriegen und dann könnte ich vielleicht den Vortrag noch einmal halten.
Bitte, das Mikro bitte, es kommt schon von hinten.
Also ich glaube, zur Frage, wie viele Generationen das es gibt, muss man doch einmal davon ausgehen, dass die erste Generation ein Stern gewesen sein muss, ein Überriese, der Elemente ausbrüten kann. Die Sonne kann ja das nicht, die kann bestenfalls Helium erzeugen, weil sie zu klein ist. Und erst nach dieser Supernova eines Überriesen waren genügend schwere Elemente da, dass sich überhaupt Staub bilden kann. Das ist die halbe Generation, weil die sind ja viel kurzlebiger, von der Sie gesprochen haben. Und dann können vielleicht noch 2 Generationen gewesen sein.
Sie nicken jetzt, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ist das jetzt sozusagen die Erklärung, die Sie nicht gehabt haben, Sir?
Nein, das das ist schon so. Also ich habe kein Problem damit zuzugeben, was ich nicht weiß. Ich weiß vieles nicht, aber das ist mir schon klar. Die ersten Sterne waren wahrscheinlich sehr massive, kurzlebige Sterne, aber die hatten, wie Sie sagen, noch keinen Staub. Und was sie konnten, war nur Elemente ausbrüten. Ja? Sie haben schwere Elemente synthetisiert, aber noch keinen Staub. Ne? Und erst die zweite Generation hat dann Staub synthetisieren können.
Und was versteht man unter schwerem Element zum Beispiel? Was ist das?
Ja, oder es fängt schon früher an. Also in der Astronomie gibt es sogar die lustige Sprechweise, dass alles, was jenseits vom Helium ist, schon als Metalle angesprochen wird. Ne? Wir würden uns natürlich als normale Menschen wundern, wenn man zum Beispiel, was weiß ich jetzt, was kommt nach Helium, Lithium als Metall angesprochen hören oder was kommt dann weiters? Beryllium zum Beispiel. Aber das heißt alles schon Metalle in der Astronomie und in gewissem Sinne auch schon schwere Elemente. Der Gegensatzbegriff ist einfach leichte Elemente oder auch primordiale Elemente. Das soll heißen, die Elemente, die schon im Urknall erzeugt werden konnten oder vorhanden waren. Und das war im Wasserstoff und Helium.
Kann man das dann so irgendwie sich leinhaft vorstellen? Weil Sie haben gesagt, der Staub ist ja, also wir brauchen zum Beispiel das Eisen, um bestehen zu können. Und dieses Eisen verdanken wir dem Staub. Aber wem der Staub das Eisen verdankt, das wissen wir nicht genau.
Na, eigentlich wissen wir schon relativ gut, dass das Eisen in gewissen Prozessen im Sterninneren oder auch bei Supernova-Explosionen entsteht. Ne?
Okay.
Mhm.
Ja, Entschuldigung, ich bin hinter Ihnen. Können Sie in Worten die Simulation Ihrer Kollegen ein bisschen erklären? Ich versuche mir das so vorzustellen. Zum Beispiel Kohlenstoff, sagen Sie, ist relativ einfach. Also da fliegt ein Kohlenstoffatom und da fliegt ein anderes Kohlenstoffatom und die fliegen zufällig beide gleich schnell und dann entbrennen sie in Liebe zueinander oder wie geht das?
Ja, genau, mit dieser Geschwindigkeit muss man rechnen. Also es gibt bei der Staubbildung, wenn man das ganz konkret modellieren will, ein paar wichtige Dinge, also chemische und physikalische Parameter, die man berücksichtigen muss. Ein entscheidender Parameter ist ja schon genannt worden, das ist die Temperatur. Nur unter einer gewissen kritischen Temperatur werden Elemente überhaupt fest oder kann es sein, dass sich Atome aneinander lagern und so zusammenkleben, dass sie nicht gleich durch die Hitze schon wieder aufgeschmolzen. Das ist einmal eines, die Temperatur. Das zweite, was Sie angesprochen haben, die Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle. Wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit jetzt zu klein ist oder zu groß ist, vor allem wenn sie auch zu groß ist, sagen wir mal 10 oder 15 Kilometer pro Sekunde, das sind so typische Geschwindigkeiten in einem Wind von einem roten Riesenstern, dann geht das Material zu schnell hinaus, wird dann ja verdünnt, sodass man dann also auch Probleme hat, Staub zu bilden, weil man braucht nicht nur den richtigen Temperaturbereich, man braucht auch die richtige Dichte und eine zu schnelle Geschwindigkeit des Staubes vom Stern weg bringt den Staub zu schnell in einen dünnen Bereich, nicht? Und dann als ganz wichtiger Parameter auch die sogenannte chemische Aktivität, also wie, was Sie jetzt ein bisschen scherzhaft mit der Liebe verglichen haben, was aber in der Chemie, tatsächlich in der frühen Chemie, hat man ja von den Wahlverwandtschaften gesprochen, das ist auch als wissenschaftlichen Begriff, also dass man sozusagen so aus dem zwischenmenschlichen Bereich gewisse Begriffe entlehnt hat und bei den Atomen kann man das ja wirklich quantifizieren, wie sehr die einander mögen und welche Bindungsenergien die haben. Also diese Dinge spielen da unter anderem eine Rolle. Temperaturen, Dichten, Geschwindigkeiten, Bindungsenergien, Wahlverwandtschaften unter Anführungszeichen und was halt gut zueinander passt. Nicht jedes Atom kann mit jedem anderen einen Festkörper bilden.
Okay, da war eine Frage.
Zum roten Riesen zurück, bitte. Sie erwähnten eingangs, dass der Temperaturen, Oberflächentemperaturen um etwa 5400 Kelvin hat.
Bei der Sonne?
Bei der Sonne, meinetwegen. Ja, so. Und dann folgt der Prozess des Abkühlens, so auf 1600 Kelvin, irgendwo in diese Richtung. Und plötzlich dehnt sich das ganze System aus. Wir wissen, wenn wir etwas abkühlen, dann schrumpft es oder wird es kleiner. Warum ist es bei dem roten Riesen so? Wirken von innen Kräfte, die nach außen schieben, oder gibt es von außen Kräfte, die wegziehen?
Na, also von außen. Ja. Nein, von außen gibt es keine Kräfte, die ihn wegziehen. Es ist einfach so, der rote Riese kann nicht mehr das Gleichgewicht halten, das ein Stern sonst sein Leben lang halten kann, nämlich zwischen Strahlungsdruck und Gravitation. Das ist der Punkt eigentlich. Und das können die Sterne nur so lange, wie sie eine aktive Kernfusion im Inneren haben.
Okay.
Ich hätte nur eine Frage zu den Stäuben an sich in den Meteoriten. Und zwar zum einen, sind die alle kristallisiert oder gibt es da auch sozusagen amorphe Strukturen? Und zum zweiten, gibt es auch in irgendeinem Hinweis auf organische Verbindungen?
Mhm. Also das eine ist ja noch relativ klar zu beantworten, dass nämlich ich als Bub, als Steinesammler, wäre enttäuscht gewesen, wenn ich da einen Steinbruch um einen roten Riesenstern aufsuchen hätte dürfen. Zwar wäre es wunderschön, da diese Strukturen und so, aber wenn ich jetzt Kristalle gesucht hätte, hätte ich wenige gefunden. Man findet zwar schon sogar Edelsteine um rote Riesen, also zum Beispiel Diamant, Spinell, Korund. Ja, aber die sind eigentlich nicht die Hauptmasse. Die Hauptmasse ist eigentlich in der letzten Zeile zu sehen bei den Silikaten. Nämlich das, was an der Spitze steht, das sind nur die Keime, nicht? Und die Hauptmasse bildet sich dann, wenn schon abgekühlt ist, das sind die Silikate. Und das ist auch nichts anderes, dieser Meteorit. Magnesium-Eisen-Silikate. Und das ist zum großen Teil amorph, also meistens so 90%. Also das wäre die Antwort auf Ihre Frage. Ist eigentlich auch lange Zeit genau die Frage gewesen, die mich forschungsmäßig beschäftigt hat. Gibt es da kristallinen Sternenstaub und so? Den gibt es, aber er ist nicht so häufig. Also von dem 1%, den der Sternenstaub ausmacht, an der Gesamtmasse des Universums, wenn überhaupt, an der sichtbaren Gesamtmasse, ja, oder an der normalen Gesamtmasse, an der nicht exotischen Masse, ist noch einmal nur 10% kristallin. Das heißt, der kristalliner Sternenstaub ist dann halt nur im Promillbereich der Gesamtmasse der normalen Materie. Und jetzt zum anderen mit den organischen Molekülen. Naja, das ist so eine gemischte Sache. Also der normale Sternstaub, also gerade wenn man auch auf die Temperaturen hier in der Kondensationssequenz schaut, der ist einfach zu heiß, da halten es die organischen Moleküle nicht aus. Aber trotzdem gibt es Umgebungen, wo doch ziemlich viele organische Moleküle sich bilden können. Darum kennt man heute im Kosmos schon, ja, ich glaube, über 50, wenn nicht 100 organische Verbindungen. Aber nicht so sehr in der Umgebung von roten Riesensternen, sondern zum Beispiel in Kometen und überall, wo es ein bisschen kühler ist oder noch kühler ist als in den roten Riesen. Naja, es ist natürlich so.
Und wie lange bleibt der Staub dann erhalten?
Wie lange bleibt der Staub erhalten?
Unser Staub.
Ich meine, zum Teil bleiben ja schon die materiellen Bestandteile, die festen Bestandteile, wie zum Beispiel Schädel, erstaunlich lang erhalten, aber irgendwann zerfallen auch die zu Staub. Ist es eine Ahnung gewesen, dass es diesen Satz gibt? Es ist die Frage, ich würde sagen, zur Zeit, wo dieser Satz geprägt wurde im Alten Testament, da hat man mit Staub wahrscheinlich mehr sowas wie Elementarbestandteile überhaupt gemeint. Also allgemein, so könnte fast auch Atome an der Stelle stehen, würde ich jetzt einmal sagen. Dass das jetzt spezifisch die Art von Staub ist, die wir heute kennen, ist ein etwas, eine etwas speziellere Botschaft, die zwar mit der anderen zusammenpasst, wir sind aus Staub und kehren zu Staub zurück, aber es ist heutzutage so, dass man natürlich sehr viel im Detail sagen kann, welcher Staub eigentlich, was ist das für Staub? Man kann die chemischen Zusammensetzungen angeben. Jetzt zur Lebensdauer, wie lang lebt Staub? Wenn man jetzt nur den Staub im Auge hat, also Knochen, die dann letzten Endes zu Staub zerfallen, das lebt sehr lange, wahrscheinlich so lange, bis Protonen zerfallen, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange.
Okay, bitte.
Ich hätte noch die Frage. Es gibt verschiedene rote Riesen und diese verschiedenen roten Riesen erzeugen verschiedenen Staub, nehme ich an. Wenn nun verschiedener Staub entsteht, so hat er auch eine gewisse Verteilung der chemischen Elemente in diesem Staub. Das heißt also, wenn es nun Planetensysteme gibt, die hauptsächlich aus einem roten Riesen gebildet wurden oder aus dem Staub eines roten Riesen gebildet wurden, dann kann es Planetensysteme oder Sonnensysteme geben, die eine andere Zusammensetzung des Staubes haben und also auch eine andere Häufigkeit der einzelnen chemischen Elemente. Mhm. Wovon hängt das nun ab? Hängt das von der Größe ab und von der Fluchtgeschwindigkeit etwa die die einzelnen Atome beim Explodieren dieses Sternes haben? Oder hängt es davon ab, wie der Stern selbst etwa aus seinen Eigenheiten heraus chemische Elemente produziert hat? Oder hängt es etwa ab von Halbwertszeiten von chemisch nicht stabilen Elementen?
Na, da kann man ganz klar sagen, das Zweite ist das Entscheidende, die Eigenschaften von einem Stern selbst. Und zwar gibt es ganz konkret sogenannte Kohlenstoffsterne, darum habe ich ja immer wieder auch vom Kohlenstoff gesprochen, nicht nur, weil der die interessante Eigenschaft hat, dass er direkt vom Atom zum Festkörper werden kann, ohne Hilfe eines zweiten Atoms, sondern Kohlenstoff ist auch wirklich etwas, was unter den Sternen eine spezielle Rolle spielt. Es gibt Kohlenstoffsterne und welche rote Riesen dann Kohlenstoffsterne sind und welche rote Riesen sauerstoffreiches Material haben mit ganz anderen Stäuben dann, die sie machen, hängt im Wesentlichen von der Sternmasse ab und ein bisschen auch vom Alter, also von dem Entwicklungsstadium. Das heißt, es ist im Wesentlichen der Stern selbst, der entscheidet unter Anführungszeichen oder seine Beschaffenheit, seine Masse, sein Alter und so weiter, welchen Staub er macht. Nur unser Sonnensystem zum Beispiel, wenn man sich das ganz konkret anschaut, und man stellt sich jetzt vor, das ist jetzt unser Sonnensystem, wie es gerade sich gebildet hat, ist sicherlich nicht aus dem Staub irgendeines einzelnen roten Riesen hervorgegangen, sondern aus einer Mischung von vielen. Darum haben wir da eben jetzt nicht nur den Kohlenstoffstaub, das wäre eigentlich fatal, wenn das so wäre. Das ist eigentlich gerade eine günstige Mischung, wenn man so will, nicht? Wo es also Silikate gibt, die ganz wichtig sind, weil nur aus Kohlenstoffstaub könnte man nicht gut Planeten bauen, glaube ich.
Okay, bitte.
Wie muss man sich die Verteilung vom Staub vorstellen? Ist das mehr oder weniger gleichmäßig oder gibt es da einfach Zonen, wo wirklich nichts ist? Oder?
So in der Milchstraße meinen Sie jetzt?
Ja, allgemein. Also
unter dem
Bett. Gibt es mehr Anhäufungen oder ist es mehr oder weniger gleichmäßig in dem, im Raum, im Universum verteilt?
Ja, also das grobe Bild ist ungefähr das. Wenn man so einen Galaxienhaufen anschaut, wie den hier, dann ist der Staub im Wesentlichen dort, wo die Sterne sind. Ja? Im Wesentlichen. Wenn man jetzt aber eine Galaxie als Einzelne anschaut, siehst du, Dietmar, da fällt jetzt deine Aufnahme vom NGC 891. Da gibt es eine schöne Galaxie in der Andromeda, ist das, oder? Die sieht man von der Seite und die schaut dann von der Seite so ähnlich aus wie unsere eigene Milchstraße hier. Und da ist es dann eben so, dass der Staub besonders konzentriert ist zur Scheibenebene. Ja? Also er ist nicht jetzt im Milchstraßenzentrum oder irgendwo bei größeren Abständen von der Scheibe. Die meisten Galaxien sind ja scheibenförmig, ne? Sondern der Staub ist relativ konzentriert zur Ebene einer Milchstraße. Wenn eine Milchstraße so Scheibenform hat, die elliptischen Galaxien sind wieder anders, haben übrigens auch weniger Staub. Also das kann man auch noch sagen, Staub ist mehr in Spiralgalaxien als in elliptischen Galaxien. Ja, und wenn man das jetzt auf einer noch kleineren Skala betrachtet, dann kann man lang reden, wo ist der Staub innerhalb einer Milchstraße dann noch, um welche Sterne und in welchen Gegenden. Das, natürlich in den Spiralarmen im Prinzip und in der Scheibenmitte. Würde ich jetzt einmal sagen.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon etwas Mühe mit diesen ganzen Begriffen. Nicht nur zu merken, sondern sie auch immer wieder zuzuordnen, weil das so sehr ins Detail geht vom Wissensstand des Publikums offensichtlich. Ich würde gerne mal eine bisschen größere Frage zwischendurch stellen. Was ist für einen Sternenstaubforscher wie Sie jetzt eigentlich die große Forschungsherausforderung? Was interessiert Sie persönlich jetzt da an dieser ganzen riesigen Staubgeschichte am meisten? Wo wollen Sie den Staub aufwirbeln mit Ihren Forschungen?
Naja, es ist natürlich der Traum eines jeden Forschers ist es wahrscheinlich, und da haben es die Biologen leichter, etwas zu finden, was zu unserer Lebenswelt unmittelbar Bezug hat. Also wenn ein Sternenstaubforscher jetzt zum Beispiel irgendein Mineral findet, das in unseren Knochen direkt vorkommt, das wäre toll. Ja. Trotzdem kann ich nicht sagen, ich warte darauf oder ich will darauf hinaus, weil solche Dinge kann man auch nicht planen. Das ergibt sich, so wie manche Entdeckungen, die ich zum Sternenstaub gemacht habe, die haben sich nicht daraus ergeben, dass ich jetzt krampfhaft versucht habe, zum Beispiel einen Edelstein im Kosmos zu finden, und trotzdem hat sich herausgestellt, dass ein bestimmter Sternenstaub, den ich erforscht habe, war dann dieser. Ne? Das ist ein Edelstein, Spinell heißt der. Das ist auch toll, obwohl Edelsteine bis auf die Funktion als Schmucksteine auch nicht zu Menschen so sehr in Beziehung stehen. Aber sowas sind einfach Highlights, dass man besondere Materialien findet, die als Edelsteine gelten, die besonders hitzebeständig sind, mit denen man vielleicht auch irgendwas machen kann, was weiß ich, dass man Lokomotivenräder draus baut. Das sind so die plakativen Beispiele. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt darauf unbedingt immer hinaus will, sowas Plakatives oder sowas Kronenzeitungsfähiges dann zu finden. Weil Wissenschaft funktioniert eigentlich meistens so, dass man sich eher nicht verkrampfen sollte auf ein einzelnes Ziel, das man ganz verzweifelt verfolgt, sondern dass man offen ist für Entdeckungen und dass man auch mit einer gewissen Geduld irgendetwas scheinbar vollkommen Belangloses. Also die pointierteste Antwort auf Ihre Frage wäre jetzt, was ist die Hauptmotivation? Die Hauptmotivation für mich ist, das möglichst Uninteressante so geduldig wie möglich zu erforschen. Ja? Okay. Weil dann wahrscheinlich irgendwas nicht ganz so Uninteressantes, also sprich was Interessantes zutage kommt. Ja? Aber wenn ich von vornherein immer schon vordergründig auf das Spektakuläre aus bin, finde ich es wahrscheinlich nicht.
Und jetzt geben Sie mir noch eine konkrete Idee. Der Thomas Bosch fährt heute mit dem Zug noch nach Wien. Angenommen, er hat morgen frei. Wie geht er denn das Forschen an? Ja, und Sie sagen, Sie haben sozusagen, Sie lassen sich überraschen, was da daherkommt.
Oft ist es wirklich Fragen, deswegen bin ich ja Ihnen auch so dankbar, dass Sie hier sind, auch in so großer Zahl, über Fragen nachdenken, die gekommen sind von Personen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, weil auch manchmal sind gerade die entscheidende Impulse, manchmal auch gar nicht nachdenken, sondern im Wald spazieren gehen, unsere Sternwarte in Wien, also ich lade Sie übrigens auch ein, Sie zu besuchen, weil ich der Erste bin in dieser Reihe, der von unserer Sternwarte die Ehre hat, hier im Kepler-Salon zu sitzen, aber es werden noch mehrere kommen, mehrere Wiener Sternwarten-Typen, aber da gibt es also so einen Park, ja, rundherum, der ist 5,5 Hektar groß, ja, ideal an sich, um zu spazieren und dort neue Ideen zu entwickeln. Nur meistens, Sie fragen mich, was würde ich gern, wenn ich frei hätte, so würde ich es tun, über Ihre Fragen nachdenken und die Waldatmosphäre vielleicht zumindest ein paar Stunden lang einatmen. De facto passiert es meistens nicht. De facto wird man von einer Aufgabe zur anderen gerissen, genauso wie jemand, der bei der Post am Schalter arbeitet oder beim Biller oder sonst wo. Also das Wissenschaftlersein ist heute ausgesprochen unromantisch. Und so ist es, man wird vom einen ins nächste gerissen.
Das heißt, wir sollten Ihnen jetzt noch ein paar äußerst naive Fragen stellen, damit Sie morgen was zum Nachdenken haben. Okay, gut. Zuerst der Dr. Derndl, bitte.
Wenn ich annehme, dass die Materie ewig ist, ja, dann brauche ich keinen lieben Gott. Und wie ist es jetzt bei Ihnen, wo Sie annehmen, dass ein Urteil war? Brauchen Sie einen lieben Gott oder brauchen Sie auch keinen?
Also die Frage ist, brauchen wir für die ganze Geschichte den lieben Gott oder die liebe Göttin?
Also für mich hängt das nicht vom Urknall ab eigentlich, muss ich sagen. Bitte? Ja. Naja, die Urknalltheorie, das ist übrigens etwas, was nicht so oft erzählt wird. Einer der Väter der Urknalltheorie war ja ein Priester, der belgische Priester Lemaître. Ja. Sollte eigentlich sozusagen allgemein gut sein, aber weil der nicht so bekannt ist wie Hubble zum Beispiel, der dann die ersten empirischen Beweise gefunden hat und auch nicht so bekannt wie der Einstein, der halt ein genialer Theoretiker ist, darum wird dieser Lemaître nicht so häufig erwähnt. Und ich sage das nur deswegen, weil natürlich für einen gläubigen Menschen der Urknall eine Vorstellung vom Weltanfang ist, die viel leichter mit einem Glaubensinhalt, besonders mit einem christlichen Glaubensinhalt zusammenzubringen ist als ein ewiges Universum, obwohl andererseits der Aristoteles, der ein ewiges Universum angenommen hat, war natürlich auch als Philosoph, als einer der großen idealistischen Philosophen unter den Griechen, war auch sozusagen ein gläubiger Mensch, den hatte seine Ewigkeit der Welt auch nicht davon abgehalten, er hat nur ein anderes Gottesbild gehabt. Also ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zu vordergründig zu sagen, Gott ja oder nein, und machen wir sozusagen eine Tabelle. Urknall, nicht Urknall, Gott ja, Gott nein, und wenn Urknall, dann ist Gott ja, und wenn keiner, dann ist nein. Oder so X und so Kreuzerliste. Für mich ist interessanter, welche konkreten, welche spezifischen Implikationen hat ein bestimmtes Weltmodell für die Art und Weise, wie ich einen Gott denken kann, ja? Und da ist natürlich schon so, in einer aristotelischen Welt wird man, wenn man eine Gottesannahme oder einen Gottesglauben hat, wahrscheinlich mehr einen von der Welt zurückgezogenen Gott sich denken. Das, denke ich mal, ist eigentlich schon logisch, und das war auch beim Aristoteles tatsächlich so, weil in einer ewigen Welt, ja, da ist also Gott eigentlich nur so in der Funktion einer überwachenden Instanz, aber nicht in dieser aktiven Schöpferfunktion, nicht? Auf jeden Fall. Andererseits in der Urknalltheorie bin ich auch nicht gezwungen zu sagen, der Urknall ist Gott, das ist nicht zwingend. Aber es ist sozusagen, wenn ich diese Verbindung herstelle, dann führt sie zu bestimmten Wandlungen im Weltbild. Und das finde ich eigentlich interessanter als die Frage, Gott ja oder nein, oder glaubst du jetzt an einen Schöpfer? Das ist, glaube ich, zu vordergründig, würde ich sagen.
Okay, bitte sehr.
Jetzt muss ich von der philosophischen Frage doch nochmal zum Staub zurückkommen.
Nein, Moment, es ist doch gerade jemand am Wort, gleich anschließend.
Bitte. Was mich interessiert, welche Auswirkungen hat der Staub auf das Gravitationsverhalten der festen Materie in einer Galaxie, beziehungsweise auf die Galaxie selber?
Naja,
die Masse des Staubs.
Wenig, nicht? Also ergibt sich einfach daraus, dass nur 1% ist, nicht? Wenig, sehr wenig.
Aber bei einer Sternexplosion ja wesentlich mehr Staub dann doch frei wird, hat dieser Staub nicht in dem Bereich, wo jetzt eben eine Supernova war, eine größere Auswirkung auf die Umgebung.
Schon größere Auswirkung schon, aber nicht durch die, weil Sie haben ja nach der Gravitation gefragt, ne? Ja. Also die Gravitation ändert sich ja nicht, wie Sie vorhin auch gerade gesagt haben, wenn sich aus dem Gas ein Staub bildet, wird ja nicht mehr oder weniger Masse. Die Masse bleibt ja gleich. Die Auswirkungen, die der Staub hatte, sind mehr, der Staub gestaltet unsere Welt, unter Anführungszeichen, oder durch den Staub gestaltet sich die Welt, oder durch den Staub wird die Welt gestaltet, aber nicht auf der quantitativen Ebene, das heißt also jetzt mehr Power im Sinne von mehr Gravitation, sondern mehr Struktur, mehr Lichtabsorption und diese Dinge. Der Staub ist sozusagen dieses strukturierende Element oder ein strukturierendes Element in unserer Welt.
Ich stelle mir das nur so vor, dass eine Sonne, Stern, also die Gravitation sehr auf einen Punkt konzentriert hat und der Staub sozusagen diese Masse weit verteilt, es ist zwar wenig, aber es ist weit verteilt, es ist quasi überall, dass das sozusagen, es ist wie eine Grauzone, die zwischen diesen festen, verdichteten Punkten der Materie schwebt, und das mich interessiert, was für Auswirkungen das auf die dichteren Punkte der Materie.
Wir kommen jetzt schon in eine echte Fachdiskussion.
Nein, aber nur kurz dazu, da kann man schon noch was dazu sagen. Im Grunde genommen ist das Gas auch so wie der Staub sehr weit verteilt. Aber dass das so ist, ist zum Teil dem Staub zu verdanken, weil der Staub kann noch was ich noch nicht so erwähnt habe, er kann nämlich sehr gut aus einem Strahlungsfeld von einem Stern Energie aufnehmen. Weil der Staub verschluckt nicht nur das Licht, er tut auch die Strahlung so übersetzen, sozusagen in Bewegung. Er lässt sich vom Strahlungsfeld in Bewegung setzen und reißt dann auch das Gas mit. Und deswegen stimmt es eigentlich, was Sie sagen, wenn ich es genauer bedenke, dass nämlich durch den Staub auch die Materie, gerade um einen roten Riesenstern, auseinandergetrieben wird. Das stimmt. Also zur Verteilung der Materie in einen größeren Raum hinein hat der Staub schon eine Funktion. Ja.
Okay, bitte sehr.
Ja, das wissen wir ja inzwischen, es gibt welche. Es gibt 300 Planeten um andere Sterne. Die hat man schon gefunden. Also einer ist ja auch da auf einer meiner Folien drauf gewesen, nämlich der. Das ist zwar nur ein Pünktchen, wenn Sie sich das anschauen, rechts unten, wo da 2004 und 2006 steht. Ja, also einmal ist das Pünktchen in einem Fensterchen und dann ist ja noch einmal die Ausschnittsvergrößerung rechts unten. Und das ist ein Planet um einen anderen Stern. Ob das jetzt aber Planeten sind, so wie unsere Erde, also so, Moment, so, ja, mit Ozeanen und Atmosphäre und Staub, der da herumwirbelt über einer Wüste, das wissen wir natürlich noch nicht. Das werden wir auch noch nicht so bald wissen.
Okay, Moment. Zuerst, der Herr wartet jetzt schon am längsten.
Wo kriegen Sie denn eigentlich das Material? Ist das ausschließlich Materie, die durch die Atmosphäre durchgekommen ist?
Würden Sie bitte das Mikrofon verwenden?
Sonst
hört man Sie nicht im... Ja, einfach...
Geht's jetzt?
Ja.
Aha. Oder kriegen Sie auch Material, das extraterrestrisch, also außerhalb der Atmosphäre in irgendeiner Form vom Menschen gesammelt wurde? Steht das dann auf Erden auch zur Verfügung oder forscht man schon an dem?
Ja, doch. Also es gibt unterschiedliche Quellen. Einerseits Sternenstaub in den Meteoriten, das ist der einfachste Fall sozusagen, weil das ist schon da, zum Beispiel in verschiedenen Museen, sicher auch in Linz, aber in Wien gibt es ganz, ganz viele Meteorite, wo man dann sagen kann, okay, einige von denen enthalten besonders ursprünglichen Sternenstaub und den schaue ich mir dann an. Das Zweite, was Sie gesagt haben, findet aber auch statt, dass man nämlich sich nicht mit dem begnügt, was schon da ist, sondern dass man aktiv hinaufgeht in die Hochatmosphäre und dort Sternenstaub einsammelt. Sehr gut ist es bis jetzt nicht geglückt, weil nämlich der Sternenstaub ja da mit einem ziemlichen Tempo in die jeweiligen Aufsammelbehältnisse kommt und dabei manchmal dann zerstört wird. Ich glaube, wir haben am Anfang drüber gesprochen, nicht? Die Stardust-Sonde ist da diejenige Sonde gewesen, die das versucht hat.
Aber das wäre super, wenn man so einen Staubsauger erfinden könnte.
Einen Sternenstaubsauger?
Nein, so einen realen, doch für diese Böden, weil den Staub, den wir haben, den sammeln wir immer auf und verteilen ihn wieder praktisch.
Na, aber das, was diese Stardust-Sonde verwendet, um den Staub zu sammeln, ist selbst fast Staub, da muss ich Sie jetzt enttäuschen. Das ist nämlich, das heißt Aerogel, ja? Und wenn Sie so ein Aerogel, das sind so Kügelchen, oder man kann es auch in größeren Stücken fertigen, aber der Punkt ist, das ist so leicht, das schwimmt natürlich auf jedem Wasser und so weiter, und das ist so ganz hochgradig porös, dass es mehr aus Luft besteht als aus sonst was, ja? Und wenn Sie jetzt glauben, Sie können diese Aerogelkugeln unter Ihr Bett schieben und die dann den Staub einsaugen und das war's dann täuschen Sie sich, weil das Aerogel, das tut eher selber, wenn man auch nur ein bisschen leise ankommt, zu Staub zerfallen, ja? Und das war's dann. Im Weltall ist es nicht zu Staub zerfallen, sondern man hat, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, eben dieses Aerogel genommen, in der Hoffnung, dass der Sternenstaub reindonnert und möglichst unbeschädigt ist, weil das Aerogel hauptsächlich aus Luft und weniger aus Materie besteht. Aber leider hat es nicht immer funktioniert. Und deswegen ist dieses Einsammeln von Sternenstaub bis jetzt noch nicht sehr weit fortgeschritten. Eine dritte Variante ist noch, dass man zu Kometen hinfliegt. Wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich erfolgreich gemacht werden können.
Okay, ich habe jetzt drei Wortmeldungen. Eins, zwei und drei.
Geht das Mikrofon?
Ja,
wir hören. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ist jetzt der Werdegang weitergegangen? Aus dem Staub, wie der Sonne, aus die Sonne gekommen und aus der Sonne ist ja die Erde entstanden und aus der Erde wieder der Mond. Das hätte ich ganz gerne noch einmal gewusst, was da der heutige Wissensstand ist.
Ja.
Nämlich, dass dann der Staub älter ist wie die Sonne, das haben wir begriffen. Aber ich habe nicht begriffen, wie das von sich gegangen ist, nachdem ja zuerst die Sonne entstanden ist und aus der Sonne die Erde und wiederum aus der Erde der Mond.
Naja, da muss ich ein bisschen was korrigieren. Also im Großen und Ganzen kann man sich schon so vorstellen. Aber vielleicht zwei kleine Präzisierungen. Das eine ist, für die Sonne allein hätte man den Sternenstaub nicht gebraucht. Die Sonne ist gasförmig wie alles andere Gas im Kosmos auch. Und es gibt sicher auch Sterne, die entstehen und aus. Vor allem die ersten Sterngenerationen, von denen wir gesprochen haben, die waren so Sterne und keine Planeten rundherum. Das ist einmal das eine. Also Sternentstehung heißt nicht immer auch gleichzeitig Planetenentstehung. Das ist einmal wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Das andere ist, wenn eine Sonne, so wie unsere, das Glück hat, dass sie in einer Umgebung zur Welt kommt, wo es staubig ist ein bisschen, ja, dann ist es so, dass dort Planeten entstehen können, aber nicht aus der Sonne dann selbst. Die Sonne spielt zwar eine Rolle, indem sie die Scheibe formt oder das ganze Staub und Gas herumwirbelt, aber die Erde ist nicht direkt aus der Sonne entstanden, sondern die Erde ist in der Scheibe, also so muss man sich das vorstellen, wie auf diesem fast letzten Bild. Hier, da wäre die Erde jetzt sozusagen der erste oder zweite Billiardball, der da relativ nah an der Sonne herumwirbelt und hinter sich so einen dunklen Schweif nachzieht, weil er eben da gerade Material aufsammelt aus dieser Staub- und Gasscheibe. Da kann man ja jetzt nicht sagen, dass die Erde aus der Sonne entstanden ist, sondern man kann eher sagen, dass die Erde jetzt aus dem Material sich bildet oder gebildet wurde, das da rund um die Sonne herumkreist. Ne? Was die Sonne übergelassen hat, ja. Was eventuell auch für einen zweiten Stern noch gereicht hätte, aber im Wesentlichen waren es ja eben die festen, die kleinen festen Staubteilchen, die die Erde da verwertet hat. Ne? Und der Mond ist wahrscheinlich unabhängig von der Erde auch entstanden, nur dann irgendwann einmal mit der Erde zusammengestoßen, also der Vorläufer vom Mond, nicht? Hat dann einen Teil aus der Erde rausgerissen und dann begonnen, um die Erde zu kreisen. Das ist die heute gängigste Theorie zur Entstehung des Mondes, aber da hat man relativ viel Bauchweh noch damit. Also
die Staubsammlung schon abgeschlossen.
Ja, schon, ja. Mhm. Ja.
Okay. Bitte.
Ich habe nur eine Frage zum Staub. Also Sie haben gesagt, die Häufigkeit des Staubes ist relativ gering, 1% oder so haben Sie gesagt, im Vergleich zu der Massenverteilung. Wenn ich sage, Leben hängt im Grunde von dieser Existenz von Staub ab, haben wir heute gelernt, nicht? Kann man daraus schließen, eigentlich, dass Staub relativ selten im Universum vorkommt, dass auch Leben relativ selten vorkommt. Also zumindest dass es gar nicht so einfach ist, Leben, zumindest so in unserem, wie wir es wir kennen, zu entdecken.
Ja, zum Teil schon, weil eins haben Staub und Leben gemeinsam, sie brauchen jeweils dieses enge Fenster, von dem ich gesprochen habe. Der Staub braucht schon ein enges Fenster von Temperatur zwischen 500 und 1500 Grad und das Leben braucht, soweit wir es wissen, ein noch viel engeres Fenster. Also in dem Sinn haben Sie völlig recht, dass aus der Seltenheit des Staubes auch etwas für die Seltenheit des Lebens folgt oder dafür, dass wir an einem großartigen, exotischen Ort leben, den es auch zu schützen gilt und so weiter, kann man jetzt viel dazu sagen. Aber es ist nicht sozusagen die mengenmäßige Limitation, weil das 1% ist ja sozusagen überall oder fast überall im jetzigen Universum. Also das wäre nicht das Problem. Also Sie haben zwar recht, aber nicht deswegen, weil das 1% dann halt da ist und 99% rundherum ist leer von Staub, sondern nur diese 1% sind ein Indikator dafür, dass die Bedingungen so selten sind. Also es ist nicht so, dass die Materie da zu wenig ist, die wäre schon da, aber die Bedingungen. Die Seltenheit des Staubes ist ein Indikator für die Seltenheit der Bedingungen, wo überhaupt feste Materie sein kann und somit erst recht wo Leben sein kann.
Okay, na, zuerst haben wir dort noch eine Wortmeldung, bitte. So, ich würde Sie jetzt bitten, wir biegen in die galaktische Schlusskurve ein.
Danke.
Wenn Sie noch dringende Fragen haben, sich jetzt zum
Es ist eigentlich eigentlich irgendwo das gekommen, was ich fragen wollte, also mit diesem Fenster von 500 bis 1500 Grad. Heißt das richtig? Also Staub, was passiert drunter, also unter 500 Grad?
Da ist es meistens zu dünn, also wenn man konkret einen roten Riesen anschaut. Ja. Es wäre ja eigentlich ganz fein, wenn man zum Beispiel bedenkt, welche Art von Staubbildung kennen wir alle in der Erdatmosphäre? Ja, ganz einfach, wenn es schneit. Ja. Das ist aber nicht bei 500 Grad, sondern bekanntlich bei 0 Grad.
Und was ist über 1500 Grad?
Also nur, Moment, ich war noch nicht fertig.
Entschuldigung.
Und dieses 0 Grad, ja, was weit unter den 500 ist, das klappt zwar bei uns in der Erdatmosphäre, wenn man sagt, es schneit, ist Staubbildung. Aber das ist nur bei uns. Beim Roten Riesen ist dort, wo es 0 Grad hat, ist schon so dünn, dass sicher keine Eiskristalle sich bilden, weil alles schon so verdünnt ist. Das heißt, der eine Teil der Antwort auf Ihre Frage ist, unter 500 Grad sind meistens die Umgebungen, jedenfalls bei den roten Riesensternen, zu dünn. Zu kalt ist es nicht, weil Schnee ist ja der beste Gegenbeweis. Noch bei 0 Grad kann das ganz gut funktionieren, aber nur bei uns. Und wo es zu heiß ist, schmilzt es. Punkt, aus. Das ist ganz einfach zu verstehen. Dort, wo es über 1500 Grad ist, gibt es ganz wenige Materialien, nur die kann man an einer Hand abzählen, die überhaupt so einen hohen Schmelzpunkt haben. Kann man in jedem Mineralienbuch nachschauen.
Mhm. Okay, da war noch eine Wortmeldung.
Ja, ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, wird unsere Sonne ein staubproduzierender roter Riese werden oder werden wir eine letzte Generation sein? Sind wir eine Sackgasse?
Naja, das hängt von vielen Faktoren ab, die man in der Astronomie heute noch nicht so richtig überblickt. Wenn nämlich das stimmt mit der beschleunigten Expansion des Universums, was man in den letzten Jahren entdeckt hat, dann kann es ein Problem geben fürs Universum, dass es irgendwie so auseinander geht, noch beschleunigt auseinander geht, dass die Orte, wo es nicht ganz kalt ist, immer seltener und so weiter. Aber das ist nicht sicher und geht auch nicht so schnell. Also im Großen und Ganzen nach dem klassischen Bild wären wir nicht die letzte Generation. Wären wir nicht die letzte Staub oder wäre unser Staub nicht die Sackgasse. Ja? Mhm.
Ja, bitte.
Noch eine Frage, jetzt in der Physik, wo es beim Standner spricht am Anfang, weil wir sind jetzt den ganzen Weg durchgegangen, vom Wasserstoff, Helium zum Staub bis zur Erde und so weiter, Festmaterie. Wenn man jetzt zurückgeht zur Singularität, interessiert es mich, was sagt der Physiker? Ich meine, das ist ja unendlich dichte Masse, das heißt, für die Singularität den Begriff nicht kennen, das ist irgendeine Masse auf unendlich klein zusammengedrückt. Und das ist, heißt auch, das sind keine Protonen, keine Elektronen, sondern es ist einfach unendlich zusammengedrückte Materie. Wie entsteht aus diesen genau Protonen und Elektronen?
Nein, wieso muss das entstehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Beim Schwarzen aus dem
Urknall.
Also beim Urknall. Ja. Naja, gut, das ist natürlich ein Problem, das meines Erachtens noch nicht wirklich gelöst ist, weil man da sehr viele Annahmen treffen muss über Kräfte und über die, zum Beispiel die sogenannte Inflationsphase, wo das Universum dann innerhalb kürzester Zeit aus einem sehr komprimierten, in einen weit weniger komprimierten, sprich in einen viel ausgedehnteren Zustand übergegangen sein soll. Aber was treibt diese sogenannte Inflation? Ja, wir wissen es ja nicht einmal bei der Weltwirtschaft, was die Inflation treibt. Aber dort zum Beispiel diese Inflationsphase, welche Kraft steckt da dahinter? Die Gravitation ist es ja sicher nicht, die wird in die entgegengesetzte Richtung wirken. Das heißt, um sozusagen von der Anfangssingularität zu den Elementarteilchen und zu weiteren Strukturbildung zu kommen, braucht man noch sehr viele Hypothesen im Moment. Das heißt, es ist eigentlich auch noch sehr viel Forschungsarbeit nötig und ich kann keine gute oder sinnvolle Antwort auf diese Frage geben, wie es von der Singularität bis zu den Elektronen kommt. Ne?
Also das tröstet mich jetzt schon, weil Sie haben heute auf so viele kluge Fragen, komplizierte Fragen, so plausible Antworten gewusst, dass ich jetzt wirklich froh bin, dass Sie noch nicht alles wissen.
Vieles noch.
Herr Dr. Bosch, mich würde noch etwas interessieren. Jetzt sind Sie Astronom und wie man gehört hat heute Abend, das ganz offensichtlich mit Leidenschaft. Sie interessieren sich da sehr für dieses Geschehen. Sie sind aber auch Philosoph und Sie sind Literat. Wie passen diese drei Dinge zusammen? Ergänzt sich das in irgendeiner Form? Braucht man gerade, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, die Literatur und die Philosophie, um da irgendetwas Rundes zusammenzubekommen fürs eigene Leben?
Naja, irgendwie ist es schon so, dass man in vielen Situationen, Gesprächssituationen als Naturwissenschaftler mit dem Vorurteil konfrontiert ist, naja, Naturwissenschaft, das ist ja nur diese eine trockene Seite der Welt. Das kann man natürlich wahrlich nicht sagen, wenn man jemanden vor sich hat, der, und das ist nicht nur bei mir, das ist bei vielen Leuten der Fall, sich auch für Philosophie, für Literatur interessiert. Aber das ist nicht der tiefere Grund. Also ich glaube, das hat auch historische Vorbilder. Gerade jetzt, wo wir in diesem Kepler-Salon sitzen, glaube ich, müssen wir schon ein Loblied auf den Kepler zum Schluss anstimmen, weil das vielleicht interessanter ist, was mich betrifft. Kepler war ebenso sehr, und das war bis dahin fast selbstverständlich, ein Philosoph, er hat auch Gedichte geschrieben, gar nicht so schlecht. Und er war einfach einer, der versucht hat, der Welt auf den Grund zu gehen, auf verschiedenen Wegen. Und wenn man sich einen Weg abschneidet, ist das einfach ein Problem. Ich selber spüre das oft genug, dass mir von den verschiedenen Wegen, die eigentlich notwendig wären, um die Welt ein bisschen umfassender zu sehen, einer abgeschnitten wird. Meistens ist es eigentlich der philosophische oder auch literarische, weil dafür in unserer Gesellschaft wenig Platz ist. Das heißt, diese Pluralität der Zugänge, von der Sie sprechen, ist bei mir ohnehin sehr eingeschränkt, weil ich kann zum Beispiel von der Literatur und von der Philosophie nicht leben, jedenfalls bis jetzt nicht leben. Und das ist aber symptomatisch, ich meine, vielleicht schreibe ich so schlechte Sachen, das kann schon sein.
Haben Sie schon mit Singen und Tanzen probiert?
Nein, mit Theater spielen, man versucht ja was. Nein, aber ich will nur sagen, eigentlich glaube ich, sollte man versuchen, diesen universalen Zugang, den auch Kepler noch für selbstverständlich gehalten hat, den auch viele später noch für selbstverständlich gehalten haben, heute sehr wohl propagieren und versuchen zu leben. Und es ist auch deswegen notwendig, weil man sonst sich den Vorwurf gefallen lassen müsste, dass man nur in einer Teilsphäre der Welt lebt. Und das kann man sich gerade als Astronom am wenigsten leisten. Da muss man versuchen auszustrahlen und anderes in den Blick zu nehmen, so schwer und so sauer einem das gemacht wird. Ja.
Okay, dann möchte ich... Dr. Bosch, das war jetzt Ihr Applaus. Dankeschön, okay. Danke vielmals, dass Sie da waren. Ich möchte auf ein paar Dinge noch hinweisen. Da gibt es Original-Sternenstaub. Den kann man jetzt noch besichtigen. Er gehört dem Herrn Raab und in seiner Nähe kann man ihn auch anschauen.